Predige über Markus Kapitel 3, Vers 31 bis 35. Markus Kapitel 3, Vers 31 bis 35. Und es kamen die Mutter Jesu und seine Brüder, und als sie draußen standen, schickten sie zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn her, und sie sagen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Da antwortet er ihnen und sagt: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und indem er ringsumher die um ihn Sitzenden ansieht, sagt er: Siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. So eine interessante Geschichte, so Jesus im Haus, die Angehörigen draußen, sie wollen ihn holen, warum eigentlich? Und er kommt nicht zu ihnen. Hier ist die Rede von zwei Familien, einer biologischen Familie, zu der Jesus gehört durch seine biologische Geburt, und einer geistlichen Familie, zu der alle die gehören, die Gottes Willen tun. Jetzt die Frage: Im Blick auf Jesus, zu welcher Familie gehöre ich? Wo bin ich in dieser Geschichte? Er sagt: Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Viele von uns, gerade alle Konfirmanden, waren in der Klostermühle jetzt am letzten Wochenende. Und das war sicher eine ganz gute Zeit, wo mancher versucht hat, ein Leben mit Jesus Christus neu zu beginnen. Die Frage, wie komme ich in die Familie Gottes hinein, wurde dort und hier beantwortet, indem ich den Willen Gottes tue. Was ist Gottes Wille? Gottes Wille ist, dass ich Christ werde, und ich werde es dadurch, dass ich Christus kennenlerne. Er bezeichnete Jesus die Leute, die um ihn herum saßen, und sagten: Das sind meine Brüder. Das heißt, wenn du persönliche Lebensgemeinschaft mit Jesus hast, bist du sein Bruder oder seine Schwester. Ich fand es so schön, als ich Christ geworden bin, vor etlichen Jahren, da habe ich dann in meiner Umgebung plötzlich gesucht, gibt es da auch noch Christen? Da habe ich ein junges Ehepaar entdeckt, und ich war voller Freude, als ich merkte, da sind noch echte Christen, die Jesus lieb haben. Und denen ging es ganz genauso, die waren voller Freude, als sie merkten, dass ich auch Jesus lieb hatte. Und wir haben dann zusammengearbeitet und gemeinsam etwas unternommen für Jesus. Es wäre die Frage: Bist du so einer, der zu Jesus gehört, der seinen Willen tut in der Weise, dass Jesus in dein Herz hineinkommen konnte und dort Platz hat? Wer den Willen Gottes tut, sagt er, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wie kann ich also erkennen, ob Jesus wirklich existiert, ob er die Wahrheit sagt und ist? Nie auf der Ebene der Diskussion oder auf der Ebene letztlich von klugen Büchern, sondern nur auf der Ebene des Tuns. Erkenntnis liegt immer hinter dem Gehorsam. Erkenntnis liegt immer hinter dem Gehorsam. Wenn ich bereit bin, das zu tun, was Jesus sagt, werde ich merken, dass er recht hat. Das ist schön zu sehen, wie Menschen sich verändern, wenn sie Jesus kennenlernen, sie plötzlich anfangen, die Bibel zu lesen, dass es ihnen Freude macht, zu beten, dass sie plötzlich Dinge als falsch erkennen, die sie bisher immer für richtig hielten, dass sie anfangen, mitzuarbeiten, einfach weil Jesus ihnen das gibt. Jetzt wäre die Frage: Wie verändert sich eigentlich mein Verhältnis zu meinen Angehörigen, wenn ich Christ geworden bin? Das ist sicher eine Frage, die viele unter uns bewegt und worüber sie schon jahrelang oder vielleicht auch erst ein paar Tage nachdenken. Wie verändert sich meine Beziehung zu meinen Angehörigen, wenn ich Christ geworden bin? Verändert sich die Beziehung überhaupt? Wie ist es bei Eltern, wenn sie feststellen, dass ihre Kinder anfangen, an Jesus zu glauben? Dann sind sie meistens froh darüber. Sagen: Als Kind habe ich mich auch interessiert für ein Leben mit Gott. Da war ich voll dabei, in jeder Jungscharstunde, später noch im Jugendkreis. Gut, bis ich dann meinen Freund kennenlernte, dann war es vorbei. Die meisten Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder sich für Gott interessieren. Wie ist das bei Jugendlichen? Viele Eltern freuen sich, wenn ihre Jugendlichen, Söhne oder Töchter, Christen werden, weil sich ihr Leben an dem einen oder anderen Punkt positiv verändert. Dass sie vielleicht nicht mehr ganz so aggressiv sind wie vorher, das könnte ja sein, dass sie vielleicht sogar in der Schule ein Stück besser werden. Vielleicht hat Gott ihnen sogar gezeigt, dass Ordnung notwendig ist. Das finden Eltern ganz gut. Aber wenn sie dann feststellen, der sitzt da immer morgens oder abends und liest in der Bibel, dann wird es manchem sehr unangenehm und er sagt, du, gibt's nicht bessere Literatur für dich? Oder wenn er dann immer in den Jugendkreis geht, hör mal, da gibt's auch noch Diskotheken, da solltest du auch mal hingehen. Du kannst doch nicht immer nur mit denselben Leuten Kontakt haben, du kriegst ja überhaupt keinen Mann, wenn es so weitergeht. Und außer der Bibel solltest du mal andere Bücher lesen, um dich zu bilden. Viele Jugendliche auch unter uns haben Schwierigkeiten zu Hause, weil ihre Eltern sie an diesem Punkt, dass sie Christen sind, nicht verstehen. Und es ist erstaunlich, dass manche, obwohl er ein ganz lieber Mensch ist, in der Beziehung auf Jesus sehr aggressiv werden kann, auch von Angehörigen. Und vielleicht weiß er selber überhaupt nicht, warum er so aggressiv ist. Aber das steckt einfach dahinter, dass es hier um zwei Mächte geht, um Jesus, die Macht des Lichtes, und letztlich auch um eine Macht der Finsternis. Und da gibt es eine Auseinandersetzung. Wir hatten also gesagt, bei Kindern ist es meistens positiv, bei Jugendlichen oft schon kritisch. Und wie sieht es aus, wenn ein Erwachsener zum Glauben kommt? Vielleicht nur einer in der Ehe, nicht beide. Dann ist das sicher zunächst so, dass sich seine Ehe ein Stück weit positiv verändert. Weil derjenige, der zum Glauben kam, anfängt, für Dinge Gott um Vergebung zu bitten, die er früher nie gedacht hätte, dass die überhaupt falsch wären. Er wird anfangen, seinen Ehepartner ein ganzes Stück mehr zu lieben, weil er auch für ihn betet. Er wird sich eher entschuldigen und in manchem eher auf ihn achten. Er wird nicht mehr so aggressiv sein, insofern wird der Streit wahrscheinlich abnehmen, zumindest von seiner Seite. Aber dann taucht etwas auf, was nicht immer so erfreulich ist, als nämlich der Ehepartner entdeckt, dass er abends öfters einmal weggeht und der Partner vielleicht nicht mitgehen möchte. Oder dass er abends noch im Bett in der Bibel liest. Warum macht er das? Und auch hier kann einfach sehr viel Aggressivität auftauchen, bei dem, der Jesus nicht kennt. Er kann dem anderen Vorwürfe machen, er kann sogar ein Stück weit eifersüchtig werden, denn in seine Ehe ist etwas hineingekommen, was er bisher nicht kannte, irgendwie ein Fremder für ihn, Jesus. Und deshalb hat es manche unter uns nicht leicht. Bei Jesus war das ganz genauso, der war 30 Jahre lang völlig normal, verantwortlich, interessiert, sportlich begabt, beruflich erfolgreich. Dann wurde er getauft und fing an zu predigen. Dann gingen all die Schwierigkeiten los. Die Leute strömten in Massen zu ihm, er hat Leute geheilt. Die Frommen spielten verrückt und meinten, er wäre besessen. Und seine Familie war sehr beunruhigt. Die sagten, so kennen wir den noch gar nicht. Wir haben den immer ganz anders gekannt als bisher. Und dann haben sie sich extra aufgemacht, die 30 Kilometer von Nazareth nach Kapernaum zu laufen oder zu reiten, um Jesus zu besuchen. Ist es nicht schön, wenn er von seiner Familie besucht wird? In Vers 20 steht, was sie wollten, Kapitel 3, Vers 20 und 21. Jesus ging in ein Haus und das Volk kam abermals zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Als die Seinigen das hörten, gingen sie aus, um sich seiner zu bemächtigen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Auf gut Deutsch, er ist durchgedreht, er ist verrückt geworden. Das heißt, seine Angehörigen kamen, um sich seiner zu bemächtigen. Warum? Sie dachten, dass sie damit etwas Gutes für ihn tun, indem sie ihm helfen, wieder normal zu werden. Dass er aufhört, in dieser Weise öffentlich zu predigen, dass er nicht mehr so viel Streit hat mit den Frommen seiner Zeit. Sie wollten ihn in den Schoß der Familie zurückholen. Es ist erstaunlich, Angehörige möchten gewöhnlich das Beste, aber ihnen fehlt oft die richtige Erkenntnis. Und insofern wird manchmal dann das, was sie möchten, falsch. Jesus stand jetzt in einem Zwiespalt. Draußen standen seine Angehörigen, die er sicher sehr liebte. Drinnen in dem Haus waren die Leute, die ihm zuhörten. Was sollte er tun? Er hat die Leute, die um ihn herum saßen, angesehen, hat gesagt, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Und hat damit seine Angehörigen draußen stehen gelassen. Er hat gesagt, diese geistliche Beziehung, die ich mit euch habe, ist mir wichtiger als meine biologische Beziehung zu meinen Angehörigen in diesem Moment. Und wir wissen nicht, was seine Angehörigen getan haben, ob sie dann wieder nach Hause gegangen sind oder ob sie das Haus umzingelt haben, damit sie ihn an irgendeinem Ausgang sicher erwischen. Wenn er rauskommt, wissen wir nicht. Mancher unter uns steht in einer ähnlichen Zwickmühle, misslichen Lage, dass er sich manchmal entscheiden muss zwischen Jesus und zwischen seinen Angehörigen. Und er nicht ganz genau weiß, was soll ich jetzt tun? Ich möchte meinen Ehepartner nicht verletzen, aber ich möchte mich auch nicht zurückhalten lassen, Gottes Willen zu tun. Das ist eine sehr schwierige Lage. Jesus hat aber eindeutig die Priorität auf den Willen Gottes gesetzt und hat gesagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Mancher unter uns kommt dadurch, dass er Christ geworden ist oder wird, in ein Stück weit in eine Einsamkeit hinein, an einem Punkt in seiner Familie, weil der Ehepartner ihn an dem tiefsten Punkt dessen, was ihm jetzt lieb geworden ist, nicht versteht. Oder sagen wir, noch nicht versteht. Und er das einfach ertragen muss. Ein junger Mann, den einige von uns kennen, das heißt inzwischen mittelalterlicher Mann, der Peter Wiegand, der Schloss Klaus in Österreich leitet, das ist praktisch so ein Jugendzentrum wie die Klostermühle, der sagte mal, ein Nichtchrist muss uns verzeihen, dass wir Christen sind. Denn er hält uns ja manchmal für Spinner, er muss uns also verzeihen, dass wir ein bisschen spinnen. Und ein Christ muss übersehen, dass der andere noch nicht glaubt. Das heißt, ein Stück weit so tun, als ob er das gar nicht gemerkt hätte. Damit beide ein Stück weit miteinander auskommen können. Es ist schön zu sehen, ich habe geistliche Geschwister. Manchmal ist es schwierig zu sehen, dass ich mich mit ihnen besser verstehe als mit Familienangehörigen. Und da muss man sicher vorsichtig sein, dass man sich nicht an geistliche Geschwister mehr bindet als an Familienangehörige. Es ist schön zu sehen, dass diese Zeit vorübergehend war. Jesus hat es ertragen, mindestens 3 Jahre lang von seiner gesamten Familie nicht verstanden worden zu sein. Aber wenn wir dann die Apostelgeschichte lesen, Kapitel 1, Vers 14, nach seiner Auferstehung heißt es, sie waren einmütig im Gebet zusammen mit Maria, seiner Mutter und mit den Brüdern. Das heißt, da sind die alle zum Glauben gekommen, sowohl seine Mutter als auch die Brüder, und haben dann gemeinsam mit den anderen Christen gebetet. Ich finde das schön, dass solche Zeiten des Nichtverstandenwerdens keine bleibenden Zeiten sein müssen, sondern vorübergehend sein können, weil Gott wirkt und auch den anderen gewinnt und zu sich zieht. Im Nachhinein könnte ich mir vorstellen, dass Maria und vielleicht auch die Brüder sich manche Haare geistig ausgerissen haben, weil sie sagten, wir wollten Jesus früher von seinem Weg abbringen. Wir dachten, das wäre richtig. Und wir sind so froh, dass er sich nicht hat abbringen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher Ehepartner, wenn er endlich zum Glauben gekommen ist, im Nachhinein dasselbe empfindet. Dass er sagt, ich bin dankbar, dass sich mein Partner nicht hat abbringen lassen vom richtigen Weg durch mich, sondern dass er weitergegangen ist und dadurch auch ich zu Jesus gefunden habe. Das ist sicher eine sehr schwierige Lage, aber Gott hilft da hindurch. Und wir wissen, dass Leute zum Glauben kommen, auch dann, wenn sie eine ganze Zeit lang absolut das nicht verstanden haben oder sogar sehr aggressiv dagegen waren. Was mich persönlich sehr betrübt, immer wieder, ist das eine, dass ich persönlich meine, dass viele Leute, gerade Frauen, an Jesus glauben würden, wenn sie nicht Angst vor ihrem Ehepartner hätten. Und deshalb lieber zögern und sagen, mir ist die Gemeinschaft mit meinem Partner im Moment so wichtig, dass ich mich bei Jesus nicht engagiere. Das ist schade, denn dadurch wird weder sie gesegnet noch er, obwohl ich das sehr gut verstehen kann, denn wer von uns möchte nicht Spannungen aus dem Weg gehen? Jesus ermutigt uns also zu sehen, dass wir geistliche Geschwister haben und vor allen Dingen auch er unser Bruder ist und wir seine sind. Und ermutigt uns zu glauben, dass Gott schon weiß, wie er führt. Was hier wichtig ist, er sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Er sagt nicht, wer die Gebote hält, ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Denn die Maria hätte ja sehr gut argumentieren können, hör mal, lieber Jesus, wir haben doch gemeinsam das vierte Gebot gelernt und da heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Wie lässt du mich jetzt hier einfach so abgeblitzt vor der Tür stehen? Das geht doch gar nicht. Ja, was ist da los? Hat Jesus das vierte Gebot übertreten? Wahrscheinlich nicht. Er wusste, dass sein Gebot oder der Wille Gottes für ihn war, dass er Gott ehrt. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann geht es weiter, du sollst zu meiner Ehre leben, wie es mal bei Jesaja steht. Und deshalb hat er das vierte Gebot nicht außer Kraft gesetzt, aber er hat gesagt, das hat an dieser Stelle hier sozusagen den zweiten Platz. Und außerdem entehre ich meine Mutter nicht dadurch, dass ich ihren falschen Willen nicht tue. Im Gegenteil, ich würde sie vielleicht ein Stück entehren, indem ich auf ihre falschen Vorstellungen eingehen würde. Es ist also wichtig, dass er nicht sagt, wer die Gebote hält, sondern wer den Willen Gottes tut. Und das ist kein Willen, den man irgendwie immer an so einem Schema ablesen kann, sondern den wir immer wieder erfragen müssen, was ist im Moment richtig für mich? Wie soll ich mich verhalten, damit dein Wille geschieht? Der Wille Gottes tun wird in dem Neuen Testament viermal erwähnt. Das erste Mal heißt es, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Heiligung bedeutet, dass ich mich mit Jesus eins mache, indem ich ihn in mein Leben hineinhole und Gott zutraue, dass er das Leben umgestaltet. Das zweite, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn jemand Christ ist, sollte er immer davon ausgehen, dass durch ihn andere zum Glauben kommen. Immer, egal wer das ist, ob es Familienangehörige sind oder Kollegen oder Sportinteressierte oder was auch immer. Er will, dass alle gerettet werden. Das heißt, Gott wird dir helfen, anderen von Jesus zu erzählen. Sie einzuladen, ihnen Bücher zu schenken oder Kassetten oder Schallplatten oder was immer es ist. Er möchte also, dass wir mit Jesus eins sind, dass wir andere retten. Und dann heißt es, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, danket bei allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Er will, dass wir Beter werden. Und da können wir sicher alle noch sehr viel dazu lernen, ich auch, Beter zu werden. Der vierte Punkt, da heißt es, er will, dass wir durch das Rechttun der Unwissenheit der törichten Menschen den Mund stopfen. Er möchte also, dass in unserem Leben viel Gutes geschieht, damit die Leute, die uns missverstehen, durch dieses Gute, was sie sehen, zum Schweigen kommen und mit dem Schweigen sicher auch zum Nachdenken, dass sie feststellen, so wie ich das sah, stimmt das ja gar nicht. Sondern da geschieht ja ganz anderes als das, was ich ihm unterstellt habe. Ich wiederhole diese vier Punkte, wo es um den Willen Gottes geht. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung, dass wir mit Jesus uns eins machen, indem er in unser Herz kommt und wir ihm ähnlich werden. Der Wille Gottes ist die Rettung aller Menschen. Wir sollten also uns engagieren lassen, dass andere zum Glauben kommen. Der Wille Gottes ist, dass wir Beter sind, und dass wir das Richtige tun. Und wenn das geschieht, dann werden wir sicher immer erfahren, dass sich Jesus zu uns bekennt. Vielleicht bekennt sich nicht jeder in der Familie zu diesem Verhalten, aber Jesus bekennt sich dazu und kann sich deshalb dem anderen mitteilen. Bisher sprach ich von dieser Distanz, auch bei Angehörigen. Das ist nicht immer so, dass da eine Distanz ist. Mancher ist ja auch interessiert und freut sich darüber und sagt, ich würde gerne mit dir lernen, wie ich Jesus vertrauen kann. Das ist sicher schön, wenn es dahin kommt, dass man merkt, der andere fängt an, wach zu werden und offen zu sein. Aber mancher unter uns muss sicher noch durch einige Zeit des Unverstandenseins hindurchgehen, aber ihr solltet diese Hoffnung schon haben, dass, wie es auch bei Jesus war, diese Zeit nicht immer dauert, sondern einmal beendet wird dadurch, dass der andere geöffnete Augen bekommt und sein Leben Jesus auch anvertraut und sie dann gemeinsam ihn kennen. Wie verändert sich meine Beziehung zu Familienmitgliedern, wenn ich Christ werde? Einmal in der Weise, dass ich noch zu einer anderen Familie gehöre. Ich gehöre zur Familie Gottes und zu meiner Familie. Und das bringt manchmal Spannungen mit sich. Aber ich darf hoffen und glauben, dass auch Familienangehörige noch Mitglieder der Familie Gottes werden, indem sie Christen werden, und dadurch Spannungen überwunden werden. Ich möchte jeden unter uns ermutigen, das zu glauben, dass Jesus ihm hindurchhilft und ihn segnet und dass sich auch der Angehörige, der ihn vielleicht im Moment nicht versteht, später freuen wird, wenn er auch zum Glauben kommt, dass der andere diesen Kurs nicht verlassen hat, seinetwegen, sondern weiterging. Und das eine möchtest du wissen, dass Jesus bei dir ist. Denn er hat ja gesagt, das sind meine Brüder und bei diesen Brüdern möchte er sein und sie täglich ermutigen, ihm zu dienen als Priorität.